Wir lesen heute den 32. Psalm. Psalm 32. Wir haben heute wieder ein Selig, wie im ersten Psalm, wohl dem. Selig der, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Um deswillen werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welchen man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmet alle, ihr Frommen. Ich habe ein Wort gewählt, das mich sehr oft überfallen hat, als Überschrift. Ein Wort, das ich auch immer wieder höre in der Seelsorge. Ja, und wenn ich versage. Was dann? Das soll das Thema sein. Ja, und wenn ich versage. Eines Tages, da schritt ein Mann in schlichtem Gewand mit ernstem Gesicht in den königlichen Palast des David. Er geht durch die Wachen bis ins königliche Kabinett. Der Bote Gottes, der Prophet Nathan. Er stellt sich vor den König und sagt, König David, in deinem Reich passieren noch Dinge. Der König horcht auf. Er ist fragend und der Prophet sagt ihm, da ist ein Mann, der hat ein Schäflein. Und da kommt doch ein Reicher, der viele Schafe hat, und nimmt diesem armen Mann sein einziges Schäflein weg und bringt ihn um. Das passiert in deinem Reich. Da springt der König auf in einer hellen Wut. Der Mann, der das getan hat, soll des Todes sterben. Der Prophet Nathan steht unbeweglich. Es entsteht eine Stille. Er schaut den König an und sagt, du bist der Mann, der das getan hat. Du. Ich habe dich zum König gesalbt. Ich habe dich errettet von der Hand Sauls. Unglück will ich über dich bringen und das Schwert, womit man sündigt, wird man bestraft. Du bist der Mann. Du hast dir selber das Todesurteil gesprochen. Dann geht der Prophet. Dieser Pfeil traf des Davids Herz und sein Gewissen. Er war zum Tod verwundet. Was tut nun David? Vor Jahren sah ich ein Titelbild im evangelischen Gemeindeblatt von Württemberg. Dieses Bild hat mich sehr ergriffen. Da liegt der König David auf den Knien. Sein Thron steht leer. Das Zepter liegt auf der Seite und der Purpurmantel ist auf die Seite geschoben. Und da liegt der David vor Schmerz zermüht. Ich habe gesündigt. Liebe Freunde, man kann ein eifriger Posaunenbläser sein, man kann ein eifriger Kirchgänger sein, man kann in die Gemeinschaftsstunde gehen, man kann Gottesdienste mitgestalten und hat keine Heilsgewissheit. Keine Gewissheit der Vergebung hat man nicht. Ja, es gibt sogar Leute, die die Gewissheit des Heils als Schwärmerei bezeichnen. Und mit dem bin ich verfolgt worden in meinem Dienst. Als einer, der Schwärmerei verbreitet. Heilsgewissheit gibt's ja gar nicht. Das ist Einbildung. Was halten wir wohl von einem Menschen, der einmal schwimmen wollte, der sich ins Wasser warf und Schwimmbewegungen machte, aber er wäre beinahe ertrunken. Man hat ihn gerade noch herausgezogen. Und das sagte er im Brustton der Überzeugung, also es soll mir keiner kommen und sagen, man könne schwimmen. Ich habe es ja probiert und ich bin fast ertrunken. Also schwimmen gibt's doch nicht. Ist doch Einbildung. Ist doch Schwärmerei. Ich habe es doch ausprobiert. Merken wir, wie dumm das ist. Und wie töricht das ist. Dass ich meine, wenn ich nicht schwimmen kann, kann keiner schwimmen. Wenn ich keine Heilsgewissheit habe, kann es gar keine geben, keine Heilsgewissheit. So weit ist der Mensch weg. Ich weiß auch um die Not, die Menschen, die jahrelang um Heilsgewissheit ringen und sie noch nicht bekommen haben. Wo ist denn der Weg? Wo ist denn die Tür zu diesem Stand der Heilsgewissheit? David gibt uns den Schlüssel in die Hand in dieser Stunde, in Psalm 32. Deshalb nennt Martin Luther diesen Psalm den Schlüssel, wie man seiner Sünde los und ledig werden kann. Und der Kirchenvater Augustin hat diesen Psalm mit weinendem Herzen und Augen gelesen und ihn an die Wand seines Krankenbettes gegenüber schreiben lassen und getröstet. Er ist der zweite Bußpsalm, den wir haben. Ein mutmachendes Zeugnis dafür, wie ein Mensch der Vergebung seiner Sünden gewiss werden kann. Und nun möchte ich diese Betrachtung einteilen. Erstens, die Wirklichkeit der Schuld. Das ist das Erste. Oder auch die Tatsache der Schuld. Oder was der Beichte vorausgeht. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, die Wirklichkeit der Gnade. Oder Beichte erkennt die Gnade. Drittes. Der Weg zur Vergebung geht nur durch Beichte. Das erste, die Wirklichkeit der Schuld. Ein junger Mann fragte nach einem Evangelisationsvortrag. Er hätte ein paar Fragen auf dem Herzen, ob er mir die stellen dürfe. Da sagt er sehr vorwurfsvoll, Sie reden von Sünde, von Gnade, von Christus, dem Erlöser. Das alles verstehe ich nicht. Dass es einen Gott gibt, ja, das verstehe ich. Aber was ist denn Schuld? Was verstehen Sie unter Schuld? Zu was braucht man denn Christus? Dass es Gott gibt, das habe ich erlebt. Aber Christus verstehe ich nicht. Ich sage ihm, nun, ich denke, Ihnen geht es auch wie mir. Sie werden auch Sünden haben. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben viel Versagen, auch gegen meine Angehörigen. Ich habe vieles nicht recht gemacht. Da sagt er, nun ja, also, meine, wenn mein Sohn mal beim Spiel eine Fensterscheibe hineinwirft, dann kann ich das doch nicht als Schuld bezeichnen. Und so sehe ich die Dinge, nicht so eng wie sie. Da frage ich diesen Mann, ja, und wenn Ihr Sohn täglich eine Fensterscheibe hineinschmeißt. Und wenn er täglich 10 Fensterscheiben hineinschmeißt, auch nichts dabei, oder? Da wird er sehr nachdenklich. Was ist Schuld? Jetzt müssen wir aufschlagen, Jeremia 2, Vers 13. Prophet Jeremia 2, Vers 13. So, eine zwiefache Sünde. Was ist denn Schuld? Nicht die lebendige Quelle verlassen Sie. Und dann brauchen Sie Ersatz. Das ist unser Zustand, liebe Freunde, dass wir so weit weg sind von Gott. Nicht, dass ich gestohlen habe und gelogen habe und das alles ist, gehört auch dazu. Aber dass ich weit weg bin von Gott. Dann kommen die Folgen der Sünde, die Gottlosigkeit. Zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie. Und dann machen Sie sich Zisternen. Ersatz. Unter dem Wort Schuld verstehen wir alle Verfehlungen gegen Gott. Es gibt verschiedene Schuld. Wir reden von Völkerschuld. Was häufen die Völker Schuld auf Schuld? Die Schrift sagt, der Menschen Bosheit ist groß auf Erden. Und das besteht bis in die Offenbarung. Offenbarung 18, Vers 5. Offenbarung 18, Vers 5. So. Ihre Sünden reichen bis in den Himmel. Völkerschuld. Himmelschreien. Es gibt Familienschuld. Freunde, auf ganzen Familien ruht oft große Schuld. Es gibt Eheschuld. Ehegatten gegeneinander. Streit und Untreue. Es gibt Kinderschuld durch Ungehorsam, Lieblosigkeit. Wie viel Elterntränen habe ich doch schon gesehen. Und ich musste unseren jungen Leuten immer wieder sagen, Elterntränen bringen euch keinen Segen. Wenn Eltern weinen müssen über Kinder, das ist kein Segen. Kinderschuld. Der Dichter sagt deshalb, der Übel größtes ist die Schuld. Wer nur lesen könnte in den Menschenherzen, wie viel Gedanken und Bilder, die uns vor uns selbst verabscheuungswert machen. So viel geheime Angst, so viel Unruhe. So sagt der David, meine Sünde ist immer vor mir. Meine Sünde ist immer vor mir. so viel Gewissensbisse. Wie viel, wie mancher gäbe alles, wenn er nur einen einzigen Tag seines Lebens ungeschehen machen könnte. Eine einzige dunkle Stunde in Schweden. Schuld. Der Übel Christus ist die Schuld. Und die Sünde verjährt nicht. Je älter man wird, umso drückender wird sie. Das Elend betrogener, Siechtum verletzter, zurückgefallene Gläubige in ein altes Leben. Es schreit zum Himmel, dass der Größte ist die Schuld. Da kommt ein Mann auf eine Freizeit. Gleich am ersten Tag besuchte er mich in der Seelsorge und sagte, ich kann es jetzt nicht mehr tragen. Es ist zu schwer. Er entlastet sich durch ein offenes Bekenntnis. Das ist nur ein von vielen. Ja, der Übel Christus aber ist die Schuld. Wie klagt David? In Psalm 38, das ist der nächste Bußpsalm. Psalm 38, im 5. Vers. Nein. Psalm 38, Vers 5. So. Meine Sünden gehen mir über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Das ist die Wirklichkeit der Schuld. Und dann die Folgen. Und das gehört auch mit zur Voraussetzung der Beichte. Die Folgen der Sünde lesen wir in Jesaja 59, Vers 2. Jesaja 59, Vers 2. So. So. Und Vers 12 in dem Kapitel. Die Sünde trennt. Sie trennt uns von Gott. Eure Sünden scheiden euch und euren Gott voneinander. Sie treibt uns in die Gottesferne und in die Friedelosigkeit hinein. Ich kann nicht mehr recht beten. In die Angst vor Gott und Menschen. Der Hesekiel sagt, dass Menschen über ihren Sünden verschmachten. Und was hat David für eine Erfahrung gemacht über seine Sünde? Da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Mit unvergebener Schuld stehen wir unter dem Missfallen Gottes und kommen ins Gericht. Wohl dem, dem die Sünden vergeben sind. aber wehe dem, dem sie nicht vergeben sind. Wohl dem, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, aber wehe dem, dem Gott die Missetat zurechnet. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als ersten Punkt einmal reden über die Wirklichkeit der Schuld, dass wir sie nicht verkleinern, bagatellisieren, andere sind noch schlechter. Und dann komme ich zum zweiten, die Wirklichkeit der Gnade. Der Gottesgeschenke Größtes ist die Gnade. Ich mache es immer an einem packenden Beispiel klar, das ich gelesen habe von dem O. Michel, der ein gesegneter Gottesmann war, jahrzehntelang in großem Segen gewirkt hat. Dieser August Michel war ein Abenteurer und ein Verbrecher. Er kam wegen Falschmünzerei ins Zuchthaus im Siegerland. 20 Jahre Zuchthaus. Dort wurde er erweckt durch einen Prediger. Prinz Salm Horstmar hieß dieser Prinz, der in dem Zuchthaus Seelsorgerdienste tut. Und dort kommt O. Michel, August Michel, zum Glauben an Christus. Der Prinz Salm Horstmar geht nach langer Zeit, als August Michel im Glauben stand, sich im Zuchthaus bewährt hat, als Gotteskind, da geht er zu dem König Wilhelm und bittet um Gnade für diesen Gefangenen, für diesen Zuchthäusler. Und der König begnadigt August Michel nach 10 Jahren Zuchthaus. Der Gefangene ahnt nichts, was hinter ihm vorgeht. Eines Tages kommt der Zuchthauswärter und holt ihn ab. Er sagt, bis da und da sind sie gerichtet, ich muss sie abholen. Dann holt er ihn, er bringt ihn in das Zuchthaus Pfarrhausen. Und da kommt er hinein in diese Stube des Pfarrhauses und alles ist geschmückt und der Kaffeetisch ist gedeckt. Da taumelt der Zuchthäusler und denkt, was ist? Wo führt der mich hin? Doch nicht wegen mir. Kaum gedacht, tritt der Prinz herein, Salm Horstmar in Begleitung des Zuchthausdirektors mit einem Schreiben, mit königlichem Siegel. August Michel, im Namen des Königs bist du begnadigt. Du bist ab sofort frei. Können wir uns die Freude vorstellen? 10 Jahre Zuchthaus geschenkt. Am selben Tag, am gleichen Tag, fällt das Zuchthaustor für immer hinter ihm ins Schloss. Er ist. Als er ins Pfarrhaus gebracht wurde, da war er noch sträflich. und wurde auch behandelt als Sträfling. Als er zurückkam, war er frei. Freunde, das ist Gnade. Sei es wirklich gnadig? Michel hatte das Begnadigungsschreiben in seinen Händen. Und hat an dieses Begnadigungsschreiben geglaubt. Er glaubt. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Aber das gilt doch mir nicht. Der größte König hat sein Begnadigungsschreiben für dich in der Heiligen Schrift niedergelegt. In seinem Auftrag verkündigen seine Knechte. Darf ich dir, lieber Bruder und dir, liebe Schwester, in dieser Stunde diese Botschaft. Nein, nicht ich, sondern der Herr. Jesaja 43, Vers 25. Das sind nicht meine Worte. Jesaja 43, Vers 25.
Ich bilde deine Überträge nicht zu meinem Willen und bedenke deine Sünden nicht.
Begnadigung. Micha 7, Vers 18.
Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht wenig besteht, denn er ist barmherzig.
Wunderbar. Begnadigung. Freunde, August Michel hat geglaubt. Glaubst du es auch, was da steht? 1. Johannes 1, Vers 7. 1. Johannesbrief. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Allgenugsam ist das Blut. Ich hab's erfahren. Dritter Abschnitt, der Weg zur Vergebung. David warnt uns vor einem falschen Weg. Warnung. Da ich's wollte verschweigen. Ist der falsche Weg. Sünden verschweigen, Sünden nicht zugeben, ist ein falscher Weg. Fast ein Jahr hatte David seine Sünde verschwiegen, dass er darüber krank wurde. Unvergebene Sünde kann krank machen. Dieses Verheimlichen hat schon Menschen krank gemacht, ja, ins Irrenhaus gebracht. Ein anderer falscher Weg, das ist B, Entschuldigungen. So bin ich halt. Meine Kameraden sind schuld, meine Verhältnisse sind schuld, meine Schwiegermutter ist schuld, Das habe ich halt geerbt von meinem Vater, der war auch so. Entschuldigungen, ein falscher Weg, führt nicht zur Vergebung. Das können wir gleich bleiben lassen. Sünden entschuldigen. Bleiben lassen. C. Sich nicht beugen. Man geht stolz darüber weg. Man ist zu groß. Man tut so als ob. In einer Kirche war eine Christusfigur. Die war weltbekannt und viele Besucher kamen, um dieses Kruzifix zu entdecken und zu bewundern. Und da war auch ein Mann, der fand an dieser Christusfigur gar nichts Besonderes, an dem Kruzifix. Aber wir kennen da auch andere so. Gar nichts Besonderes. Da steht der kleine Junge des Mesners hinter ihm und sagt: Lieber Herr, Sie sind zu groß. Sie müssen hinknien. Dann sehen Sie das Angesicht des Heilands. Da kniet der Besucher nieder und tatsächlich. Ein wunderbares Angesicht des Gekreuzigten. Zu groß? Sie müssen hinknien. Sie sind zu groß. Wer zu groß ist, bekommt keine Gnade. Ein vierter falscher Weg. Das ist D, das Vergessen der Sünde. Das ist Selbstbetrug. Über die Sünde wächst kein Gras. Das hat ein Verkäufer in einem Warenhaus bezeugt und erlebt. In dem Warenhaus brach ein Brand aus. Und zwar im Treppenhaus. Er kam nicht mehr aus dem fünften Stock herunter. Alles war in Qualm. Er stieg auf das Dach des Warenhauses. Man hat Rettungsversuche unternommen, ihn herunterzuholen. Man hat es nicht geschafft. Da legt er sich auf das Dach des Warenhauses und wartet auf seinen Tod. Und dann bezeugt er, in diesem Augenblick lief der ganze Film meines Lebens an meinem inneren Auge vorbei. Ich sah alle Geschehnisse in meinem Leben, von meiner Jugend auf alles, wie ein Film, so klar. Er wurde wieder erwachen durch eine gewaltige Aktion, heruntergeholt aus dem Brennen, von dem brennenden Hausdach. Der Herr hat ihn gerettet. Und dann hat er es bezeugt, nichts ist in meinem Leben vergessen. Nichts. Es kommt alles, wie es war. Das Vergessen der Sünde ist Selbstbetrug. Es kommt eine Stunde, da wickelt sich alles ab. Sünden vergessen ist eine große Lüge. Und das fünfte, das Wiedergutmachen. Sünden als Schwäche erklären, auch Schwachheitssünden wissen vergeben. Auch die kleinste Sünde muss vergeben sein. Der gefährlichste Irrtum aber ist, sich die Sünde selber zu vergeben. Wie wenn ein Schuldner seine Schulden los hätte, wenn er den Schuldschein zerreißt. Damit ist seine Schuld nicht getilgt. Bitte die Sünde nicht selber vergeben. Nun der einzige Weg der Vergebung, der einzige Weg der Vergebung. David sagt, darum bekannte ich dir da vergabst du mir. Da geschieht etwas. Beim Sündenbekennen geschieht etwas. Durch diese Bibelverse geht es wie ein tiefes Aufatmen. Das Aufatmen eines Menschen, der seine Schuld bei Gott los wurde. Er hatte freilich versucht, sie gar nicht zuzugeben. Er wollte verschweigen. Aber das ging nur eine Zeit lang. Die Hand Gottes nahm ihn nur fester in den Griff. Und da bekannte ich dir. Und die Antwort Gottes war nicht die verdiente Strafe. Merke darauf. Sondern das Wunder der Vergebung. Das sagt Gott nicht so, wenn du das getan hast und zugibst, dann die Strafe, die Strafe, die Strafe. Nein, da vergabst du mir. Gnade, das ist Gnade. Das Wunder der Vergebung. Damit schwand der schwere Druck. Damals fing für ihn ein Leben an unter dem Frieden Gottes. Auch wir dürfen unsere Schuld am Kreuz niederlegen. Ich habe unterstrichen in meiner Bibel, da vergabst du mir. Ich bekannte dir, auch wir dürfen unsere Schuld vor den Herrn bringen. Auch wir dürfen uns von ihm die Vergebung zusprechen lassen. Dann sollten wir aber den aussichtslosen Versuch aufgeben, unsere Schuld zu verdrängen. Wir haben im Katechismus Luthers gelernt, wo aber Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. So. Wo Vergebung der Sünde ist, ist Leben und Seligkeit. Wir müssen manche Radikalkur machen in unserem Leben. So wie man bei einem Patienten Radikalkuren machen muss, indem man oft Organe entfernen lassen muss, nur um das Leben zu erhalten. Sollte diese Radikalkur nicht auch im Seelenleben, im geistlichen Leben möglich? Ich las von einer Wildnersfrau, die ihren Mann treulich unterstützt hat, wenn er zum Wildern ging. Bei seinen dunklen Sündengeschäften hat sie ihm Schmiere gestanden, diese Frau. Und dann starb ihr Mann ganz plötzlich. Die Frau kam zur Besinnung, sie weinte viel und wurde immer verschlossener. Eine große Unruhe quälte sie. Sie kam in die Bibelstunden einer Gemeinschaft. Dann wurde gesprochen in einer Stunde, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Von Stund an blieb sie weg aus der Gemeinschaft. Damit war sie nicht einverstanden. Sie kam in eine andere Gemeinschaft. Da ging es gut, bis vom Bekennen der Sünde die Rede war. Dann blieb sie weg. Sie landete bei einer Sekte, bis der berühmte Punkt kam, vom Sündenbekennen, dann blieb sie auch da weg. Sie suchte Frieden ohne den dunklen Punkt der Vergangenheit mit Gott zu ordnen. Sie kam noch einmal mit einem Bruder zusammen, zu einem persönlichen Gespräch, der sie freundlich aufmerksam machte aufs Bekennen der Sünde vor Gott. Von Stund an ging sie ihm aus dem Weg. So kann man es auch machen. Es gibt im Alten und Neuen Testament reichlich Stellen, die vom Segen eines Schuldbekenntnisses reden. Schon 4. Mose 5, Vers 7 steht: Sie sollen ihre Sünden bekennen. 4. Mose 5, Vers 7. Dann Sprüche 28, Vers 13. Sprüche 28, 13. Sprüche kommen nach dem Psalmen. Ja. Wer seine Sünden bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Matthäus 3, Vers 6. So. Und sie bekannten ihre Sünden, ließen sich taufen. Apostelgeschichte 19, Vers 18. Apostelgeschichte 19, Vers 18. So. Viele der gläubig gewordenen haben klaren Tisch gemacht. In Jakobus 5, Vers 16, da schreibt der Paulus von der Krankenheilung: Bekenne einer dem anderen seine Sünden, dass ihr gesund werdet. Noch einmal 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden auch vergibt. Das Bekennen der Schuld vor Gott ist unerlässlich. wenn wir innerlich vor Gott zurechtkommen wollen. Das Bekennen der Schuld vor Menschen, das ist kein biblisches Gesetz. Aber es kann eine seelsorgerliche Hilfe sein. Ein seelsorgerlicher Rat. Wenn ich in meinem Kleinglauben die Vergebung meiner Sünden nicht nehmen kann, nicht aneignen kann für mich, dann brauche ich einen seelsorgerlichen Rat, der mir das zuspricht. Bloß weil ich so verzagt es nicht nehmen kann. Luther meinte, wenn Menschen ohne Privatbeichte auskommen, dann mögen sie es tun. Ich aber brauche einen Seelsorger. Dazu gehört aber das Brechen mit der Sünde, das Einschneidende auf dem Weg zum Frieden mit Gott ist das gläubige Ergreifen der Gnade. Für mich, für mich, für mich. Reicht die Gnade für dich oder reicht sie nicht für dich? Johannes schreibt aus seiner Fülle, haben wir alle genommen. Und wie groß ist deine Fülle? Wie viel Zentner hat deine Fülle? Ich weiß auch nicht. Fülle ist unermesslich. Und seine Gnade ist unermesslich. Herr, möge uns schenken, dass diese Stunde hilft zum Nehmen der ganzen Gnade. Ja, und wenn ich versage, darf ich wiederkommen? Und wenn ich versage, reicht dann seine Gnade aus? Auch für das? Oder kriege ich nur einmal Gnade und dann nicht mehr? Dann ist die Gnade nicht die Fülle. Wenn sie nicht ausreicht, wenn ich versage. Ob das Kreuz auch mir alles und letzter Halt ist im Leben und im Sterben. Ob auch ich das Fundament, das nicht wankt, unter meinen Füßen habe. Glauben heißt der Gnade trauen, die uns Jesu Wort verspricht. Da verschwindet Furcht und Grauen durch das süße Gnadenlicht. Ja, der Glaube tilgt die Sünden, wäscht sie ab durch Christi Blut und lässt uns Vergebung finden. Alles macht der Glaube gut. Alles macht der Glaube gut. Herr, lege doch diese Gewissheit jetzt in eines jeden Herz. Ziehe du uns in die Stille ein. Das wird dir alles sagen, alles. Das wird dir aber auch glauben. Das wird's auch nehmen, ergreifen. dass wir dich anbeten und lobpreisen, wie es auch der David getan hat. Der letzte Vers seines Bußpsalms. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr gerecht gemachten, und rühmet alle ihr Frommen. Herr, dass wir zum Lobpreis kommen und zur